Ja, seit einigen Wochen sind wir beschäftigt mit dem Thema befreit leben. Und wir haben schon so viel gehört und ich denke, die Ersten haben schon wieder längst vergessen, wo wir begonnen hatten. Wir haben ja begonnen damit, dass Vergebung eine der Grundlagen ist, überhaupt um befreit zu leben. Und ihr seht, vergeben, schenken, vergeben, empfangen, dir selber vergeben, Gott vergeben. Dann hatten wir verschiedene Gottesbilder betrachtet und Gott als den Vater sehen können. Die Frage, wer bin ich selber, unser Denken und Gottes Denken haben wir betrachten können. Dann hatten wir gelernt, auch die Sorgen bei dem Herrn abzuladen. Und am letzten Sonntag haben wir dann auch ein wenig darüber gehört, was es heißt, ruhen in der Nachfolge. Heute geht es vielleicht ein bisschen mehr noch ans Eingemachte. Da geht es um die Frage nach dem ewigen, nach dem wahren Leben. Auch das gehört dazu, wenn wir nachdenken wollen, was das heißt, befreit zu leben, dann was steckt dahinter, hinter diesem wahren Leben, hinter dem ewigen Leben. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen aus Markus, dieser gleiche Text, den finden wir auch im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Er wird immer wieder auch in den verschiedenen Evangelien erwähnt. Ich lese ihn uns jetzt nach Markus 10, die Verse 17 bis 22. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortet: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwidert der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Schatz haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann aber war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg, denn er hatte viel Grundbesitz. Unser Leben ist ein ganz kostbares Geschenk. Und oft wissen wir das gar nicht zu würdigen, was wir da in die Hände bekommen haben mit unserer Geburt. Unser Leben ist eigentlich ein doppeltes Wunder. Es besteht voller Verheißungen, aber auch steckt voller Möglichkeiten. Und es ist manchmal die Frage, können wir das überhaupt ausschöpfen in der Zeitspanne, die uns zur Verfügung steht, diese ganzen Möglichkeiten, die Gott hineingelegt hat in unser Leben, dass wir sie auch wahrnehmen können. Oft ist unser Leben doch ein wenig unterentwickelt. Und wir merken das an so bestimmten Zeiten. Manchmal merkt man das dann, wenn Menschen in den Midlife-Kreis kommen. Nicht? Dann denken sie, oh, das ist schon wieder alles vorbeigegangen und jetzt muss ich nachholen, was ich vorher versäumt habe. Und dann stürzen sie sich nicht ins Leben, sondern meistens in irgendein neues Unglück. Das wahre Leben beginnt eigentlich viel früher und das ewige Leben auch. Es ist so, dass wir eigentlich lernen müssen, dass wir in unserem Leben nicht das, was wichtig ist, versäumen. Dass wir die Verheißungen, die über unserem Leben ausgesprochen sind, von Gott her, dass wir sie realisieren. Unser Leben kann wie Sand in den Fingern zerrinnen und im Nu ist es vorbei. Der junge Mann, der zu Jesus kommt und vor Jesus hier niederfällt, der hat das alles gemerkt. Er hat trotz all dem, was er sich vielleicht leisten kann, trotz seinem Reichtum und trotz all dem drumherum, das Gefühl, mir fehlt etwas Wesentliches, etwas Entscheidendes, etwas, was ich mir mit meinem Geld nicht kaufen kann. Und darum kommt er hier zu Jesus und fragt nach dem wahren, nach dem ewigen Leben. Und diese Frage war ihm erwacht. Was muss ich nun tun, um das ewige Leben zu haben, fragt er Jesus. Eigentlich steckt dahinter die andere Frage, wie kann ich es erarbeiten oder verdienen? Und da merken wir schon, dass wir an einen Bereich kommen, dass wir dieses ewige Leben nicht verdienen können, wir können es nicht erarbeiten, wir können es nicht erkaufen. Und wenn wir noch so viel vielleicht investieren, auch im Reich Gottes investieren. Und wir wissen, dass es immer wieder auch bei Christen so einen Trugschluss gegeben hat, dass man meinte, wenn man besonders viel tut, besonders viel vielleicht opfert, wenn man vielleicht zig Wallfahrten gemacht hat, dass man dann das ewige Leben ein Stückchen näher gekommen ist und man begreift gar nicht, dass es ein Geschenk ist, das Gott uns gibt. Ein großartiges Geschenk, das jedem zur Verfügung steht, der es nur haben will. Gott verhindert es nicht. Gott will es dir geben, er will es mir geben und ich denke, er hat es mir schon längst gegeben. Ich freue mich immer wieder darüber, jeden Tag neu, dass ich dieses Leben haben darf. Und das ist für mich ein gutes Leben ist. Ein Leben, auf das ich sogar zurückblicken kann und sagen kann, ich kann am Ende meines Lebens wahrscheinlich sagen, es war ein erfülltes Leben. Und das wünsche ich anderen auch, dass sie eines Tages mal sagen können, es war ein erfülltes Leben, was ich gelebt habe. Und nicht irgendwo dahin vegetiert, vielleicht nur irgendwo überlebt mit allen Möglichkeiten, die diese Welt noch bietet. Sondern, dass ich vor Gott stehen kann und sagen kann, danke, lieber Vater, für ein erfülltes Leben. Und wenn du das genauso empfindest, dann wirst du dich genauso mitfreuen können darüber, dass in deinem Leben das auch Wirklichkeit geworden ist. Und wo du es vielleicht noch nicht empfindest, dann würde ich dir raten, mach dich auf. Befreit leben heißt letzten Endes, wirklich den Ballast auch, der um uns herum ist, ein Stückchen loszulassen und wieder Prioritäten im Leben zu setzen, die uns helfen, dem Herrn ein Stückchen näher zu kommen. Ewiges Leben meint eben nicht erst Leben in der Ewigkeit. Das ist immer so, was man auch früher gemacht hat, dass man die Christen so vertröstet hat und gesagt hat, nach dem Tod wird alles besser sein und dann habt ihr ewiges Leben und da ist schön und da gibt es keine Sorgen mehr, keine Probleme, da gibt es kein Leid und Geschrei mehr. Nein, das ewige Leben beginnt hier auf Erden schon. In der Gegenwart Gottes, in His Presence, in seiner Gegenwart beginne ich und entdecke, was es heißt, zu leben. Und ich merke, dass ich inspiriert werde von dem, der das Wunder des Lebens ja geschaffen hat. Und das ist das Kostbare. Dass ich in dieser Beziehung zu meinem Vater, zu Jesus Christus, meinem Heiland, leben darf und immer wieder jeden Tag neu entdecken darf, was der Tag beinhaltet, was dieser Tag bringt. Was muss ich tun, damit ich Fülle des Lebens habe, damit ich ewiges Leben habe, damit ich das wahre Leben habe? So merkt der junge Mann das und diese Frage brennt ihn unter den Nägeln und er merkt, dass er hinter den Möglichkeiten des Lebens doch weit zurückgeblieben war, trotz seines Reichtums. Und er spürt eine Leere in sich. Und was tut Jesus? Jesus gibt eine sehr trockene traditionelle Antwort. So wie Frommen das immer tun. Du sollst nicht, du musst nicht, kennt ihr auch. Du sollst das nicht tun, du sollst das nicht tun. Und so beginnt Jesus tatsächlich hier bei diesem jungen Mann und sagt, morde nicht. Und ganz eigenartig, er fängt beim fünften Gebot an. Nicht beim ersten. Er fängt bei den Geboten an, die sich auf das Mitmenschliche beziehen und gar nicht auf das, was mit Gott zu tun hat. Der Mann fragt nach ewigem Leben und dann müsste er doch beginnen bei dem ersten Gebot. Nicht Gott die Ehre geben. Das ist wichtig. Nein, Jesus beginnt hier an dieser Stelle, indem er den Menschen sagt, das Mitmenschliche ist erstmal ganz wichtig in deinem Leben. Morde nicht. Naja, nun, wir sind keine Mörder, aber ich denke, in Gedanken habe ich auch schon so manchen gekillt. Und ich merke, einige nicken von euch auch. Das kann so ganz schnell gehen, dass wir jemanden die Rübe abhaken, vielleicht nur mit Worten, vielleicht nur durch Taten, die wir machen. Jesus sagt, morde nicht, zerstöre keine Ehe. Da meint er auch, keine Flirts am Arbeitsplatz, keine Flirts in der Gemeinde oder irgendwo anders, wo vielleicht die Gefahr bestehen könnte, dass man eine bestehende Ehe kaputt macht und auseinanderreißt. Da steckt alles dahinter. Nun könnten wir jetzt über diese Gebote ein ganzes Seminar machen. Ich will einfach nur im Schnellgang hier durchgehen. Beraube niemand. Ja, wir sind keine Räuber, keine Straßenräuber, wir liegen nicht an der Straße und nehmen den nächsten Handy weg oder das Portemonnaie weg oder was man heute so erleben kann. Aber manchmal ist es ja auch unter Christen so, dass man sagt, also die Gerechtigkeit des Finanzamts, da habe ich meine eigene Gerechtigkeit. Und da kann man da so ein bisschen auch jonglieren. Oder in anderen Bereichen, wo es vielleicht darum geht, dass wir niemand berauben sollen. Es kann so schnell passieren, dass wir vielleicht auch unseren Arbeitgeber berauben. Nicht? Jeden Tag 10, 15 Zigarettenpausen, rechnet aus, wie viel Arbeitszeit verloren geht. Oder wenn ich früher meinen Arbeitsplatz verlasse, wenn ich später komme, gibt es so viele Möglichkeiten. Dieses Berauben, da steckt so viel drin. Und Jesus macht diesen Menschen aufmerksam und sagt, du, da ist ein Potenzial zu beachten, das ist nicht ohne. Sag nichts Unwahres. Und damit sind auch die kleinen Notlügen, die wir auch so ganz gerne mal gebrauchen, gemeint. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das heißt letzten Endes, auch wenn deine Eltern Schuld haben an deiner Situation, in der du jetzt steckst, hast du sie trotzdem zu ehren. Ich muss als erwachsener Mensch nicht mehr fragen, was Papa und Mama sagen. Und das habe ich auch erlebt in der Seelsorge, dass Menschen dann gesagt haben, da muss ich aber erst mal mit meinem Vater drüber reden. Da habe ich gedacht, oh, hoppla, du bist erwachsen. Du bist volljährig. Du darfst selbst entscheiden. Aber ehren, Vater und Mutter, das ist was ganz anderes. Ihnen die Ehre zuzuweisen, die ihnen auch zusteht. Auch wenn sie schuld sind, vielleicht an meiner Situation, in der ich hineingeraten bin. Und dann auch das 10. Gebot eben noch, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und damit meint Jesus auch das Ekelpaket von dem Mann. Das schließt er nicht aus. Also wenn es um das ewige Leben geht, wenn es um wahres, erfülltes Leben hier geht, dann sind, meinen wir doch eigentlich, die Gebote wichtig, die letzten Endes an erster Stelle stehen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst dir kein Abbild machen, den Namen des Herrn nicht missbrauchen, den Sabbat heiligen. Das wäre für mich erstmal viel wichtiger, das herauszustellen. Aber scheint so, als wenn Jesus damit sagen will, das, was zwischen dir und deinem Bruder, zwischen dir und deinem Ehepartner sich abspielt, was sich zwischen dir und dem Gemeindeglied abspielt, das Gleiche spielt sich auch in der Beziehung zu mir ab. Das ist nicht zu trennen voneinander. Das Horizontale Mensch zu Mensch und das Vertikale Gott-Mensch können wir nicht trennen. Ich kann nicht sagen in der Anbetung, ich liebe dich, Herr, aber die doofe Ziege da, die mag ich nicht. Das geht bei Gott gar nicht. Das funktioniert nicht. Meine Beziehung wird immer gestört bleiben. Meine Beziehung bleibt auf der Strecke, und ich werde nicht in der Freiheit der Kinder Gottes kommen und geraten, wenn ich so lebe. Ich muss es lernen, auch den anderen entgegenzugeben und letzten Endes ihm die Liebe zu geben, auch wenn es manchmal schwerfällt. Verweigerte Liebe gegen irgendjemand, ob es mein Ehepartner ist, ob es meine Kinder sind, ob es jemand in der Gemeinde ist oder mein Nachbar vielleicht, ist letzten Endes eine Liebesverweigerung gegen Gott. Und da kommen wir nicht drum rum. Und erst wo ich lerne, auch diese Liebe, die Gott mir schenkt, dem anderen weiterzugeben, werde ich auch mehr in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben können. Und was sagt dieser Mann? Ich habe all diese Gebote befolgt. Lieber Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Ist doch gewaltig, ja? Superman. Also ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der sagen könnte von sich aus, habe ich alles, keine Probleme bei mir. Das, was du da sagst, Meister, war eine Kleinigkeit bisher für mich. Ich könnte das nicht sagen. Und ich bin gut, das wisst ihr ja, nicht? Aber das ist so, da steckt was hinter. Jesus widerspricht diesem Mann noch nicht mal. Das muss uns auffallen, dass er nicht sagt, ey, komm, nimm mal den Mund nicht so voll, Junge. Ne? Ein bisschen kürzer treten wäre besser. Nein, Jesus lässt das stehen. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass dieser junge Mann tatsächlich in diesem Bereich doch tatsächlich etwas geleistet hat, was uns schon fast unmöglich erscheint. dass Jesus gar nicht darauf eingeht. Alle Gebote im menschlichen Bereich befolgt. Also ich finde das einfach super. Ich wünschte mir, das würde mir auch gelingen. Ich arbeite noch dran und der Herr arbeitet noch viel mehr an mir, damit es dann gelingt. Aber trotzdem kommt dieser junge Mann zu dem Schluss und meint, mir fehlt noch was. Da fehlt noch irgendwas, ist in meinem Leben noch nicht so ganz okay. Und er spürt, das kann nicht alles sein. Und gerade weil er so unruhig über sich selber ist, können wir diesen schönen Vers hier lesen. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das finde ich herrlich. Dass Jesus uns anschaut, dass er dich anschaut, dass er mich anschaut, dass er hineinschaut und nicht so in die Augen, so nach dem Motto, schau mir in die Augen, Kleine, sondern dass er in mein Herz hineinschaut, in die Tiefe meiner Seele, dass er weiß, was sich da drin abspielt, was ich vielleicht an Sehnsüchten habe, was ich vielleicht an Defiziten habe in meinem Leben. Und er schaut da hinein und gewinnt dich und gewinnt mich lieb, weil wir Defizite haben. Weil er ganz genau weiß, ich bin gekommen, damit sie Leben und volles Genüge haben. Ich bin gekommen, damit sie keinen Mangel haben. Und er sieht diesen Mangel und gewinnt diesen jungen Mann lieb und sagt, da ist einer, der braucht mich. Und eigentlich müsste man jetzt hier Amen sagen und damit wäre die Predigt zu Ende. Aber die Geschichte geht weiter, weil die Liebe Jesu auch weitergeht. Gerade weil er diesen Mann liebgewonnen hat, ist das nicht ein Festtag ohne Gleichen, sondern er geht auf diesen Mann ein, auf sein Bedürfnis und sagt, du, junger Mann, wenn es ums Ganze geht, dann bitte auch alles. Und jetzt wird's hart. Das bedeutet letzten Endes ganze Hingabe, alles auszuliefern, alles loszulassen, alles abzugeben. Ist das nicht so viel? In unserem Taufverständnis bringen wir das zum Ausdruck. Wenn wir mit Christus begraben sind, ist der alte Mensch untergetaucht und der neue steht auf zu einem neuen Leben. Ich sage das immer wieder. Unser Taufverständnis ist insofern falsch, weil wir Führerschein, Geldbeutel, Grundbuch, bleibt alles an der Garderobe hängen, wird nicht mitgetauft. Und nach der Taufe ziehen wir die alten Klunden wieder an. Und dann geht es wieder fast so weiter wie vorher. Und Jesus sagt so nicht, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann aber mit allem. Jesus will letzten Endes in diesem Text auch darauf hinweisen, auch wenn er auf den mitmenschlichen Gebote erstmal hinweist, den jungen Mann, es ist immer noch das Wichtigste, das erste Gebot. Gott lieben über alle Dinge. Und das erfülle ich den Moment, wo ich mich auch dem Menschen zuwende und mit dem anderen Menschen in Kontakt bin. Gott lieben über alle Dinge. Der reiche Jüngling hier, für ihn war das Problem sein Reichtum gewesen. Nun ist Reichtum nicht unbedingt eine Sünde. Ich bin immer dankbar gewesen, auch in Stockershorst, wo wir die Jahre da waren, dass es viele Reiche gab, die uns helfen konnten. Dass es viele Reiche im Reiche Gottes gibt. Das ist gut so. Und so soll es auch sein. Also nicht, dass wir hier falsch verstehen, Reichtum ist vielleicht, kann ein Hindernis sein. Bei dem jungen Mann war das Problem, dieser Reichtum. Bei dir kann das heute Morgen ein ganz anderes Problem sein. Das kann ganz anders gelagert sein. Aber es kann trotzdem etwas sein, wo Jesus dich anschaut und sagt, eines fehlt dir noch. Und da kann man kein Gesetz draus machen und sagen, so muss das jetzt sein, sondern da muss ich mich ganz persönlich von Jesus anschauen lassen und muss erkennen, was mein Problem ist. Ich muss mir gefallen lassen, dass Jesus in mein Herz hineinsieht und sagt, du bei dir. Das kann auch anders sein. Das will ich heilen. Das will ich gesund machen. Lass es los. Gib es mir ab. Und wir werden dann entdecken, wie auf einmal doch eine Last von uns abfällt. Der reiche Jüngling sollte sich von seinem Reichtum trennen und der junge Mann wurde traurig und ging weg. Alles aufgeben? Wirklich alles? Ist das so gemeint? Man hängt doch an so vielem. Ich bin immer wieder auch erstaunt, was so in meinem Leben so manchmal noch da an Dingen wieder da sind, wo ich merke, da hänge ich noch dran. Und wo Jesus seinen Finger immer wieder auch rauflegen muss und sagen muss, komm, Klaus, hast du gar nicht mehr nötig, brauchst du gar nicht. Und ich habe immer wieder erfahren dürfen, auch im eigenen Leben, dass es eine Befreiung war, wenn ich endlich mal durchgerungen bin, da loszulassen. Dass Jesus mich dann wirklich ein Stückchen weiter in diese Freiheit hineingeführt hat. Jesus nimmt uns nichts ab, er gibt uns alles. Papst Benedikt der 16. hat das mal auf einem Jugendtag so wunderbar formuliert. Und ich kann dazu nur sagen, Amen, so ist das wirklich. Er hat gesagt, hab keine Angst vor Christus. So möchte ich heute mit großem Nachdruck und großer Überzeugung aus der Erfahrung eines eigenen langen Lebens euch, liebe junge Menschen, sagen. Habt keine Angst vor Christus. Er nimmt nichts, er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der erhält alles hundertfach zurück. Ja, apritis ballantante supported per Christo. Heißt letzten Endes, ich öffne die Türen für Christus. Ja, öffne die Türen für Christus, dann findet ihr das wirkliche Leben. So Papst Benedikt der 16. Er hat auch seinem eigenen Leben sagen können, öffnet die Tür für Christus. Er nimmt euch nichts weg. Manchmal hat man so die Angst, der Herr nimmt uns irgendetwas weg. Und auch das ist mir in der Seelsorge passiert, dass jemand gesagt hatte, wenn es darum ging, Lebensübergabe zu machen, oder so, ich habe Angst darum, wenn ich jetzt mein Leben Jesus gebe, kriege ich Krebs. Dann war ich erschrocken darüber. Dann denke ich, welche Vorstellung haben wir von Gott? Von diesem liebenden Gott, von dem, der alles gibt. Natürlich leben wir in dieser Welt, natürlich kann ich Krebs kriegen, natürlich kann durch einen Unfall ums Leben kommen, natürlich können mir meine Kinder geraubt werden. Aber das gehört zu dieser Welt. Das hat doch nichts mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun, sondern ganz im Gegenteil, wenn mir solch ein Unheil passieren sollte, dann habe ich ja ein ganz anderes Potenzial zur Verfügung, eine ganz andere Kraft, mit der ich da durchgehen kann und letzten Endes erleben darf, wie der Herr mich da weiterführt, herausführt. Der junge Mann wurde traurig und ging weg. Statt erfülltes Leben, statt ewiges Leben, statt glückliches Leben, statt Freude, die er eigentlich haben könnte, statt Jesus als Freund zu haben, Traurigkeit. Manchmal kann man auch erschrocken sein, wie viele Christen aus dem Gottesdienst bedeppert nach Hause gehen. Sie haben nichts dagelassen. Jesus lädt uns immer wieder ein, kommt, ich will euch alles abnehmen. Das haben wir gerade am letzten Sonntag gehört, dass wir die Lasten bei ihm ablegen dürfen. Denkt an den Esel. Was hatte der für Lasten da zu tragen gehabt? Und dann war auf einmal, er war zwar dem Himmel näher gekommen, aber die Last war immer noch da gewesen. Und Jesus will sie uns abnehmen. Weggehen von Jesus ist letzten Endes weggehen vom Leben. Ist Chance verpasst, ist zurückkehren zum Alten, ist verlorene Zeit, ist verpasste Möglichkeit. Christian Dietrich Grabbe hat mal diesen schönen Satz hier formuliert, den ihr sicherlich alle das kennt. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und so ist es auch. Was wir halbherzig tun, kann uns nicht zur Freude führen. Gibt es überhaupt halbe Christen? Geht das denn? Und ich möchte es gleich mal durch ein Beispiel noch deutlich machen. Es geht hier weder um Reichtum, noch darum, dass Gott uns unseren Spaß im Leben nehmen will. Wir sollen viel Freude haben. Wir sollen uns erfreuen können an so vielen schönen Dingen. Aber diese Freude empfinde ich noch viel tiefer und noch viel größer, wenn ich weiß, wer der Freudengeber ist, wer mir das zugedacht hat. Und dann kann ich mit ganz tiefer Dankbarkeit diesen Herrn preisen und kann sagen, danke, lieber Vater, du bist sowas von gut. Du bist sowas von toll. Jesus meint hier nicht, ihr müsst den Reichtum aufgeben, ihr dürft keinen Spaß mehr haben, sondern er möchte dass wir, wenn er und wenn die Bibel von Freiheit spricht, dass wir das ganzheitlich haben. Wir sprechen ja heute von ganzheitlich und ganzheitlich. Das ist ein ganz wichtiges Wort geworden. Wenn wir etwas bewirken wollen in dieser Welt, wenn wir etwas bewirken wollen in unserer Familie, wenn wir in der Gemeinde etwas bewirken wollen, dann können wir das nie mit einem zerrissenen oder blockierten Herzen tun. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es wird alles nur halbherzig sein. Es wird vieles lieblos sein, auch wenn ich es noch vielleicht mit großem Eifer tue. Und darum möchte ich hier einfach ein Beispiel bringen. Ich kann mich entsinnen, dass vor Jahren war ich hier mal im Gottesdienst und Pastor Thomas Hinz, der damals noch hier war, hatte so ein Beispiel gebraucht, das man eigentlich in der Seelsorge auch sehr oft gebraucht, dieses Lebenshaus. Und ich möchte euch das einfach nochmal vorstellen, für die, die vielleicht damals nicht bei waren. Ich mache das kurz und jetzt nicht ganz so ausführlich, einfach nur, dass wir mal durchgehen. Unser Leben ist wie ein Haus. Und das kann ein Traumhaus sein, das vielleicht nur aus Träumen besteht und nie Wirklichkeit wird. Es kann ein Spukhaus sein, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Es kann eine ganz erbärmliche Hütte sein, in dem nur Elend zu Hause ist. Oder es kann ein Haus sein, ein Lebenshaus, in dem es lebenswert ist, in dem es gut ist, auch darin zu leben. Und dann sollte Jesus der Hausherr sein und nicht der Gast. Deswegen habe ich immer Probleme mit diesem Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Er soll nicht Gast sein, er soll Herr sein. Herr in meinem Leben und Herr auch im Leben der Gemeinde. Jesus will in alle Räume unseres Lebens. Lass ihn hinein in diese Räume. Lass doch mal alles los. Lass ihn aufräumen vom Dach bis zum Keller in deinem Lebenshaus. Lass rauswerfen, was da nicht hingehört, was dich hindert, Jesus zu folgen. Jesus sagt hier zu dem jungen Mann, eines fehlt dir noch. Und das sagt Jesus dir vielleicht heute ganz konkret auch. Eines fehlt dir noch. Ein Raum hast du vielleicht bisher immer noch verschlossen gehalten. Da lässt du keinen ran. Und in der Seelsorgearbeit ist das manchmal sehr schwer, solch einen Raum aufzuschließen, da ranzukommen. Es ist erschreckend, dass die Leute bereit sind, alles Mögliche zu tun, aber manche Dinge in ihrem Leben so festhalten und da wollen sie keinen ranlassen, weil sie Angst haben, vielleicht nochmal verletzt zu werden, weil sie Angst haben, vielleicht nochmal durch irgendwelches Leid zu gehen. Und Jesus sagt, öffne mir die Tür. Und da kommt Heilung rein, da kommt Frieden rein, da kommt Segen rein. Und darum hab Mut, wenn du vielleicht heute hier im Gottesdienst sitzt und dann spürst, da ist ein Raum in meinem Leben, den ich bis jetzt verbarrikadiert habe, wo ich keinen ranlassen wollte, lass Jesus ran. Er verletzt sich nicht, er heilt. Und er legt liebevoll seine Hände darauf und sagt, komm, hier räumen wir mal kräftig auf. Und das kann in so einem Lebenshaus alles sein, das kann der Eingang sein. Manchmal ist das ja auch die Frage, was lasse ich alles in meinem Kopf rein? Wie viel nehme ich auf? Manchmal ist es hilfreich zu sagen, nee, das will ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Was geht in meinem Kopf rein und raus? Oder im Wohnzimmer? Was spielt sich im Wohnzimmer ab? Wir hatten mal so eine Phase gehabt, als wir jung zum Glauben kamen, da haben wir gemerkt, dass wir mehr Zeit vom Fernseher verbracht haben als mit unseren eigenen Kindern. Und dann haben wir für uns beide gesagt, der Fernseher muss weg. Das haben wir nicht zum Gebot der Gemeinde gemacht, sondern das war uns wichtig gewesen. Aber Gott hat Humor. Ein halbes Jahr später, obwohl wir nie an Preisausschreiben teilnehmen, hat Peter mal zufällig bei einem Preisausschreiben teilgenommen und wir haben ein halbes Jahr später einen Fernseher gekriegt. Das ist Gott. Aber eins war in der Zeit wichtig geworden, dass wir gelernt haben, ja, der hat einen Knopf. Der hat einen Knopf und den kann man ausschalten. Dazu war das halbe Jahr wichtig gewesen. Und so ist es manchmal in unserem Leben, dass Gott uns ja nichts wegnehmen will, sondern dass er vielleicht manchmal auch eine Einschneidung gibt für eine bestimmte Zeit und sagt, das kann jetzt hilfreich sein für dein Leben, für deine geistliche Weiterentwicklung. Aber ich nehme dir nichts weg, sondern er gibt immer wieder neu. Und das ist eigentlich das Schöne. Und jetzt könnten wir hier durch die ganzen Zimmer gehen Und ihr dürft wieder, wenn ihr wollt, so ein Papier mitnehmen. Da sind die auch noch mal zum Nachdenken zu Hause. Vielleicht einfach mal so wie eine Checkliste zu gucken, wo ist das in meinem Leben? Wo ist vielleicht noch das ein oder andere? Das kann im Kinderzimmer sein, die Prägung, die Tradition. Es ist genug Zeit für die Kinder da, Liebe für die Kinder da. Im Arbeitszimmer, Beruf, Finanzen, im Schlafzimmer, die Sexualität. Eins der kostbarsten Geschenke, die Gott den Menschen gegeben hat, das letzte Stückchen Paradies. Aber wir müssen lernen, in richtiger Weise gut damit umzugehen. Dass wir das würdig auch annehmen und uns daran erfreuen können, ohne uns vielleicht zuzudröhnen mit irgendwelchen pervertierten Dingen dann. Habe ich genug Schlaf für meinen Körper? Wie sieht meine Ernährung aus? Meine Selbstannahme im Bad? Rollenverständnis? Das ist ja auch immer so ein Problem bei Frauen. Frauen können noch so schlank sein, die stehen immer vorm Spiegel und sagen, oh, ich bin viel zu dick. Und wir Männer sagen, ist alles gut. Das ist so die Schwierigkeit, die man dann immer wieder hat. Ich gehe jetzt nächste Woche, ich würde gerne mit euch grillen. Ich habe leider eine Männerfreizeit in der Woche. Von daher sind wir nächsten Sonntag schon wieder unterwegs. Aber das sind so die Dinge, die einem dann immer wieder begegnen. Ja, es ist trotzdem hilfreich, mal darüber nachzudenken. Wie sieht das aus mit all den Dingen? Garage. Ich habe eigentlich mal Kraftfahrzeugmechaniker gelernt und habe gerne sportliche Autos. Die mussten richtig rühren und die mussten anständig PS haben und die mussten also richtig flott laufen. Peter hat sich immer festgehalten dran, wenn ich den gefahren bin. Bis ich lernen musste, dass auch Autofahren und Fahrstil auch zum Leben eines Christen sich etwas verändern müsste. Und das fing dann mit den ersten Dieseln damals an, die dann schön langsam waren. Musste sich mein Fahrstil zwangsläufig ändern. Ich habe manchmal heute immer noch so das Gefühl, geht noch ein bisschen auf dem Gaspedal. Aber das sind so Dinge, da hat jeder so seine eigenen Macken. Und da können wir kein Gesetz draus machen und sagen, so muss das jetzt sein und so muss das in der Gemeinde sein, sondern das ist eigentlich auch die Liebe unseres Herrn, dass er sagte, bei dir, lieber Freund oder bei dir, liebe Freundin, ist das und das darf sich noch verändern. Ob es auf dem Speicher ist, Dachboden, was haben wir da manchmal alles noch gespeichert? Und das sind die Räume, wo es manchmal gefährlich ist, ranzugehen. Kellerräume, nicht? Räumt man einen Keller auf oder einen Dachboden. Beim normalen Haus, da merkt ihr schon, und so ist es in unserem geistlichen Leben auch, was da so alles gespeichert ist. Es gibt nur die Möglichkeit, traurig nach Hause zu gehen oder sich zu öffnen und zu sagen, Herr Jesus, heute Morgen bin ich hier. Da ist ein Wunderpunkt. Ich bringe ihn dir. Leg ihn dir hin. Öffne die Tür jetzt. Kehr ein. Kehr aus erstmal. Damit du einkehren kannst und dann wird mein Leben auch besser. Dass wir unser Lebenshaus mit dem füllen, der das Leben auch lebenswert macht, der die Fülle des Lebens bringt, der wahres Leben bringt, der ewiges Leben gibt und geben will. Und Jesus sah diesen jungen Mann an und hatte ihn lieb und sagt, eines fehlt dir, zusammengefasst, gib mir dein Leben, gib es ganz. Hab doch keine Angst vor mir. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor Christus. Noch einmal das Zitat. Er nimmt nichts und er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der erhält alles hundertfältig zurück. Und das können wir beide aus eigenem Erleben auch immer wieder sagen. Gott ist so gut. Hab mehr Mut. Hab mehr Vertrauen zu ihm. Er nimmt nichts. Er gibt vielfältig. Und darum möchte ich auch enden mit einem anderen Zitat, wo Jesus auch jemand etwas mit auf den Weg gibt. Und Jesus sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir dürfen nach vorne ausgerichtet sein. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Perspektive. Und diese Zukunft, die müssen wir vor Augen haben. Und wenn ich auf diese Zukunft schaue, dann kann ich auch schneller loslassen und muss nicht immer zurückschauen. Möge euch Gott segnen und das eine oder andere auch in euren Herzen einfach verwurzeln. in diesem Gottesdienst. Amen.